Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Dina Netz ist am Mikrofon. Guten Tag. Wie gerade in den Nachrichten gehört, heute Abend wird nach 3 Jahren Corona-bedingter Pause endlich wieder die Leipziger Buchmesse eröffnet. Mit der Verleihung des Buchpreises zur europäischen Verständigung an die russische Autorin Maria Stepanova. Ein Team von Journalistinnen und Journalisten bei Deutschlandfunk Kultur nimmt die Buchmesse zum Anlass, heute Recherchen zum Erfolg der Corona-Soforthilfen in der Literaturbranche zu veröffentlichen. Die Ergebnisse sind jetzt auch unser Thema hier im Büchermarkt. Wir erinnern uns, Buchhandlungen geschlossen, Lesungen abgesagt. Für die Literaturszene sah es im Frühjahr 2020 im ersten Corona-Lockdown düster aus. Die Bundesregierung legte damals schnell und unbürokratisch das Soforthilfeprogramm Neustart Kultur auf, auch für die Literatur. Übersetzerinnen, Autoren, Verlage, Buchhandlungen, Buchmessen, Literaturhäuser, alle im Literaturbetrieb Tätigen konnten sich bewerben. Die Vergabe der Gelder übernahmen Institutionen aus dem Literaturbetrieb selbst, wie zum Beispiel der Börsenverein des Deutschen Buchhandels und der Deutsche Literaturfonds. Ein Team von Deutschlandfunk Kultur hat in den vergangenen Monaten alle Programme, Förderrichtlinien, Empfängerinnen und Empfänger von Neustart Kultur gesichtet und ausgewertet. Nicht nur für die Literatur, die Ergebnisse für den Bereich bildende Kunst wurden schon vorgestellt. Seit heute liegen also die Rechercheergebnisse für die Literatur vor. Rund 94 Millionen Euro Corona-Soforthilfen sind demnach geflossen. 2/3 davon gingen an Institutionen wie zum Beispiel Verlage. Dass mit diesem Geld auch einige wenige rechtsextreme Bücher gefördert wurden, haben Sie vielleicht heute schon bei uns in den Nachrichten gehört. Über die Recherchen von Deutschlandfunk Kultur habe ich mit dem verlegerischen Geschäftsführer des Hansa-Verlags, Jo Ländle, gesprochen. Meine erste Frage war, Herr Ländle, wie viel Geld hat Hansa aus dem Programm Neustart Kultur bekommen?
Ja, ganz genau kann ich das gar nicht sagen. Ungefähr, ich schätze mal, 16.000 Euro. Das ging an 2 Bücher, Druckkostenzuschüsse für 2 Bände.
Was wäre bei Hansa in der Pandemie nicht erschienen oder nicht möglich gewesen ohne dieses Geld? Wären diese beiden Bücher trotzdem erschienen?
Ja, ganz genau kann man das immer nicht sagen. Wahrscheinlich hätte man irgendwo noch auch einen Trick gefunden. Aber diese Hilfen waren deswegen so ungeheuer willkommen für die ganze Branche, jetzt gar nicht nur für Hansa oder nur für die Verlage, sondern für die Landschaft der Literatur, weil es natürlich ein ganz großes Erschrecken gab, wie in allen Lebensbereichen. Geht jetzt die ziemlich fein austarierte Balance der Literaturbranche flöten, wenn die Buchhandlungen zumachen, dadurch der Vertrieb der Bücher nicht mehr funktioniert, wenn die Lesungsveranstaltungen nicht mehr stattfinden, die für viele Autorinnen und Autoren einen ganz essentiellen Teil der Einnahmen bilden. Und da war es, glaube ich, richtig, relativ schnell zu sagen, wir machen etwas. Genauso ist es jetzt richtig, nach einer gewissen Zeit hinzuschauen und zu sagen, ist denn da alles richtig gelaufen?
Jetzt weist der Bericht des Rechercheteams von Deutschlandfunk Kultur ja darauf hin, im Nachhinein betrachtet. Im Nachhinein ist man bekanntlich immer schlauer. War die Corona-Zeit für die Verlage und auch für die Buchhandlungen durchaus einträglich? Hätten die Verlage die Gelder nachträglich betrachtet, also eigentlich nicht gebraucht?
Also es ist tatsächlich so, dass in der Pandemie, im Lockdown, dann ungeheuer viel gelesen wurde. Das ist ja erstmal was ganz Tolles. Es gab ja auch sonst nichts. Und das war für Verlage und für die Autorinnen und Autoren, die dann über Honorare an den Umsätzen beteiligt werden, tatsächlich wie eine Art späte Sonderkonjunktur. A, konnte man das in dem Frühjahr noch nicht ahnen. Also Hansa zum Beispiel hat einen großen Kredit aufgenommen, weil wir einfach nicht wussten, bleibt unsere Liquidität bestehen, wenn jetzt reihenweise Worst-Case-Annahme Buchhandlungen schließen müssen. Und wie an der Börse auch, geht es manchmal auch darum, Zuversicht zu spenden einer irritierten Branche und zu sagen, wir sehen euch und wir helfen euch. Also zum Beispiel, als wir im Literaturfonds dann Geld bekamen.
Dazu muss man vielleicht kurz sagen, ja. Sie sind im Kuratorium des Deutschen Literaturfonds, genau?
Genau, zu der Zeit gewesen. Und da haben wir eine kleine Einsatztruppe gebildet, die sich dann wirklich Nacht für Nacht diese ganzen Anträge angeschaut haben. Und dann haben wir gesagt, diese ersten 5 Millionen geben wir gar nicht direkt an Autorinnen und Autoren, sondern wir unterstützen damit die Veranstalter, die Bühnen, die Festivals, die Literaturhäuser und so weiter, weil das eigentlich die Landschaft ist, die dazu beiträgt, auch langfristig dieses System eben aufrechtzuerhalten, Begegnungen zu ermöglichen und so weiter. Und A, glaube ich tatsächlich, dass in dem Bereich ganz viel weggebrochen wäre ohne diese Unterstützung. Und es hat den Leuten eben auch den Glauben gegeben, ich bleibe dabei, ich schule jetzt nicht um und so weiter.
Vielleicht bleiben wir noch ganz kurz bei den Verlagen. Inhaltlich fällt auf, dass normalerweise ein Drittel der veröffentlichten Bücher Belletristik ist, so im Schnitt. Mhm. Bei den geförderten Titeln aus diesem Neustart-Kulturprogramm macht die Belletristik nur 19% aus. Es überwiegen Ratgeber, Fachliteratur. Jetzt mal abgesehen von den schon erwähnten rechtsextremen Büchern, die wir vielleicht jetzt nicht einzeln nochmal aufdröseln müssen. Die Förderung hatte keine Richtung, kritisieren die AutorInnen der Recherche. Sehen Sie das auch so?
Es gibt immer zwei Möglichkeiten. Wenn man sehr schnell sehr viel Geld in ein System bringen will, um eben diese genannte Zuversicht zu geben, um das Überleben sicherzustellen. Entweder ich setze Juries davor, die inhaltliche Bewertung vornehmen, oder ich gebe es über Institutionen, die sagen, das sind die Förderrichtlinien und wer diese Förderrichtlinien denen entspricht, der bekommt das Geld. Und dann wird im Nachhinein nochmal kontrolliert. Einerseits durch die Institutionen, andererseits jetzt zum Beispiel durch die Medien, wie ihre Untersuchung, ob das alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Und das wurde unterschiedlich behandelt bei Neustart Kultur. Es gab einerseits, wie eben schon gesagt, diese Förderung der Veranstalter oder der Autorinnen und Autoren, das gegenüber Juries. Und bei der Verlagsförderung wurde einfach gesagt, dies und dies sind die Bedingungen und wer diese Bedingungen erfüllt, der bekommt das Geld. Und dann wird im Nachhinein noch sehr, 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 sehr genau abgerechnet. Die 16.000 Euro, die wir als Hansa Verlag gekriegt haben, waren schwer verdient, weil man wirklich viel Zeit mit dem ganzen Verwaltungsakt dann auch zubringt.
Aber beim Antrag selber musste man nur ein Häkchen setzen, wenn ich es richtig verstanden habe.
Exakt, beim Antrag selber war es sehr einfach, weil es darum ging, schnell diese Zeichen zu setzen. Und da könnte man jetzt vorwerfen, warum sind da nicht auch Juries vorgeschaltet worden, die inhaltlich prüfen. Ich glaube, nach Lektüre dieses Berichts von Ihnen, dass es fast unumgänglich ist, dass irgendwo da auch mal schwarze Schafe durchrutschen. Und ich glaube, in den Proportionen und in der Balance einer Betrachtung ist das dann doch nicht das ganz überwiegende Resultat dieser Förderung. Ich glaube, dass in solchen Umständen, dass da irgendwo sowas mit reinrutscht, das halten wir aus.
Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie saßen selbst so in einer Kommission des Deutschen Literaturfonds, die Fördermittel an Veranstalter, aber auch an Urheberinnen und Urheber, also AutorInnen, vergeben hat. Vielleicht mögen Sie mal sagen, wie das denn ablief.
Ja, das waren wirklich kuriose Situationen. Das Wesentliche, was wir wussten, ist, es muss schnell gehen, weil diese Leute sonst den Laden zusperren. Und dann bekamen wir eben hunderte von Anträgen von einerseits großen Festivals, bedeutenden Literaturhäusern, die da ganz eingeführte Glaubwürdigkeit mit sich bringen. Andererseits aber auch herrliche Feldwald- und Wiesen, was weiß ich, Buchhandlungen, Leseclubs und so weiter, die mit teilweise absurden Programmen dann Aufwartungen machten, wo wir natürlich manchmal auch da saßen und dachten, ist das jetzt wirklich sozusagen der Kulturbegriff oder die Förderwürdigkeit, die wir da im Auge haben, und haben dann aber im Zweifelsfall tatsächlich gesagt, all das macht die Vielstimmigkeit unseres literarischen Lebens aus und die Gemeinschaft all dieser Veranstaltungen mit ihren jeweils vor Ort richtigen und eingespielten Systemen ist erhaltenswert. Also bei manchen Sachen haben wir wirklich gesagt, Leute, das hat einfach wirklich nicht Hand und Fuß. Dafür ist dann eine Jury da, aber wir waren sehr, sehr offenherzig.
Im Falle der Übersetzerinnen und Übersetzer spricht das Rechercheteam von Deutschlandfunk Kultur von möglichen Interessenskonflikten, weil Menschen in Juries saßen, die an anderer Stelle selbst Fördermittel beantragt haben. Gab es für Sie selbst da nicht auch als Verleger einen Interessenskonflikt in Bezug auf Autorinnen und Autoren in dieser Kommission, die Sie ja wiederum verlegen?
Also selbstverständlich habe ich bei allen Sachen, wo Autorinnen und Autoren von uns dabei waren, nicht mitgestimmt und nicht mitgesprochen. Das ist generelle Usance bei solchen Juries. Das ist vollkommen klar, da müssen dann die anderen entscheiden. Das ist bei den Übersetzerinnen und Übersetzern, weil einfach die Zahl der beteiligten Personen, auch der übrigens der engagierten Personen, das ist ja alles ehrenamtliche Chosen, die man da, und wir haben wirklich viele, viele, viele Nächte da jeweils dann gesessen, dass es da nicht ungeheuer viele gibt, die bereit sind, da reinzuspringen, liegt auf der Hand, dass dann manchmal man irgendjemanden auch kennt und mit dem gut oder nicht gut ist, lässt sich wahrscheinlich nicht ganz vermeiden. Ich habe hierzulande immer noch das Gefühl, dass da keine krummen Dinge gedreht werden, sondern dass man durch Kenntnis sich auch kennt und einschätzen kann, wer ist da an was Gutem dran.
Kommen wir noch einmal zu den Zahlen, Herr Lendle. Es gab gleich mehrere Töpfe, für die Autorinnen und Übersetzer sich bewerben konnten. Und das waren die, denen wirklich ein Großteil ihres Einkommens durch die ausfallenden Veranstaltungen wegfiel. Für Sie wurde insgesamt ein Viertel der Fördermittel ausgegeben. Finden Sie, da stimmte die Gewichtung?
Ich finde das gut. Also da war zum Beispiel auch klar, dass wir sowohl für Dramatiker, die extrem betroffen waren, weil die Theater dann auch zu waren, die haben dann Sonderaufträge gekriegt. Autorinnen und Autoren haben Sondermittel gekriegt. Buchhandlungen haben auch noch Sondermittel gekriegt, zum Beispiel für ihre Internetauftritte, um klarzumachen, wenn die Sachen zugesperrt sind, wollen die vielleicht auch ihren Vertrieb über ihre Websites professionalisieren. Wie gesagt, die Veranstalter mussten schnell was kriegen. Da finde ich es richtig, dass man auch in den zeitlichen Priorisierungen Signale gesetzt hat, die besonders vulnerablen, also finanziell im gefährdeten Bereichen viel Geld zu geben. Und die 25 Millionen, ja, scheinen mir richtig.
Der Verleger Sebastian Gugolz hat bei Deutschlandfunk Kultur gesagt, dass er die staatlichen Corona-Soforthilfeprogramme für die Literatur insgesamt als, Zitat, einigermaßen erfolgreich bewertet. Sie haben sie jetzt schon als richtiges Signal eingeordnet, aber wie bewerten Sie sie in Bezug auf ihre Wirksamkeit insgesamt?
Dafür ist es jetzt genau der richtige Zeitpunkt zu schauen, wo kann man vielleicht für hoffentlich nicht eintretende analoge Fälle etwas lernen, dass das über diese eingespielten Institutionen, die jeweils wieder in ihren Bereichen sich gut auskennen, lief, scheint mir richtig. Der Übersetzerfonds kennt einfach ungeheuer viele Beteiligte. Der Literaturfonds hat eine große Kenntnis und eine Übersicht über das, was das literarische Leben ausmacht. Das so zu spielen, finde ich richtig. Ich weiß von vielen, vielen Einzelfällen, Off-Theater-Szene hat ungeheuer von diesen Neustadt-Kultursachen profitiert, weil bei denen einfach wirklich über Nacht das Licht ausgegangen ist für anderthalb Jahre in der Regel. Also die ganze Breite auch scheint mir in Summe extrem hilfreich gewesen zu sein. Die Verlage sind am Ende tatsächlich besser durchgekommen, als wir es im März 2020 absehen konnten. Dafür ist als Folge dieser ganzen Disbalancen, die letztlich ausgelöst waren durch Corona, ist jetzt in der Verlagsbranche ja auch vieles extrem ins Wackeln gekommen, sodass das eigentlich ein nachgelagerter Schaden ist, den wir im Moment erleben, den wir vielleicht im Jahr 2021 nicht so hart hatten, wie wir es vorher gesehen hatten.
Jetzt sind Probleme wie Rohstoffpreise, Papierpreise dazugekommen. Und unter anderem deswegen wird die Frage der Verlagsförderung ja gerade sowieso diskutiert. Es soll künftig eine strukturelle Verlagsförderung geben. Und da stehen sich auch mit Blick auf diese Corona-Soforthilfeprogramme eben jetzt die zwei Positionen gegenüber. Sie haben es schon angedeutet. Zum einen kann man mit Hilfe einer Jury die Förderungswürdigen aussuchen. Da lautet der Vorwurf, dass Jurys, wie zum Beispiel beim Deutschen Verlagspreis, immer nur dieselbe Art von Literatur förderten oder per Gießkannenprinzip, wie jetzt bei Neustart Kultur. Ihrer Meinung nach, Herr Lendle, wer soll denn entscheiden und wie soll entschieden werden, was förderungswürdige Literatur ist?
Also bei der generellen Verlagsförderung bin ich tatsächlich vorsichtiger. Ich finde das einen prinzipiellen Unterschied, in einer Ausnahmekrise zu sagen, es fehlt Sicherheit und wir geben Sicherheit. Oder zu sagen, wir als Nation fördern die Verlage. Ich war immer ungeheuer stolz darauf, dass die ganze Literaturbranche eigentlich eine relativ autonom wirkende war. Das hat uns viel unserer Freiheit immer gegeben. Wenn ich nach Österreich schaue, wo Verlagsförderung schon lange gang und gäbe ist, habe ich das Gefühl, dass manchmal da auch so eine leichte Bequemlichkeit einzieht, sich da in der Apanage es sich ein bisschen einzurichten. Und das liegt ganz wesentlich an den Punkten, die Sie nennen. Es ist schwer, das über Jurys zu machen, auch weil dann die Planbarkeit fehlt und weil dann natürlich eine institutionalisierte, ein Bemühen um Klüngeleien oder sowas Einzug halten kann. Und eine Gießkannengeschichte, ja, das kann man diskutieren. Wir diskutieren das in der Branche gerade hoch und runter. Aber da sehe ich jedenfalls auch die Gefahren darin. Mir scheint es immer ungeheuer viel besser, wenn der Gesetzgeber einfach versucht, die Bedingungen fürs Büchermachen leicht zu halten. Also uns nicht Stöcke in die Speichen zu werfen.
Was meinen Sie?
Ja, wir hatten immer wieder Situationen, wo institutionalisierte Probleme auftauchen mit Möglichkeiten im Handel, Umgang mit der Buchpreisbindung, Urheberrechtssituationen. Umgang mit, was weiß ich, Deutscher Bibliotheksverband, wo man dann manchmal so sagt, die Verlage sind ja alle böse Verwerter, die immer nur die Urheber schröpfen wollen, was in meinen Augen sich tatsächlich nicht so darstellt. Wo wir manchmal denken, lasst uns machen, schafft da gute Bedingungen, dann können wir uns die Förderung auch schenken.
Herr Lendle, Sie sind jetzt gerade auf dem Weg zur Leipziger Buchmesse. Die wurde in den vergangenen 3 Jahren abgesagt, 2022 sogar sehr kurzfristig. Vergangenes Jahr flossen aber trotzdem 2 Millionen Euro aus Neustadt Kultur. Damit habe man Kosten kompensiert, die für die schon ausgefallene Messe anfielen, heißt es etwas knapp dazu. Auf Nachfragen hat die Messe nicht reagiert. Das finden viele in der Branche ein bisschen seltsam. Kennen Sie da irgendwelche Zusammenhänge?
Die genauen Hintergründe kenne ich nicht, aber es ist natürlich klar, wer so ein Riesenereignis organisiert, hat irgendwelche Zeitpunkte, zu denen man was entscheiden muss. Und die Buchmesse hat sicherlich versucht, das so lange wie möglich offen zu halten, die Möglichkeit im letzten Jahr eine anständige Buchmesse durchzuführen. Da gibt es Anlaufkosten. Da hat, ehrlich gesagt, bei der Frankfurter Buchmesse auch jeweils Land und Bund hilfreich Sicherheiten und Bürgschaften übernommen. So lese ich diese 2 Millionen auch. Ich glaube, dass die Bedeutung der beiden Buchmessen dieses Landes in Frankfurt und Leipzig so enorm, auch international so enorm sind, dass so eine Absicherung durchaus angemessen ist. Ansonsten freuen wir uns sehr, dass es dieses Jahr einfach wieder stattfinden kann.
Herr Lendle, zur Art der Berichterstattung. Der Deutsche Kulturrat kritisiert die Art und Weise, wie Deutschlandfunk Kultur über die Soforthilfen für die Literatur berichtet. Deutschlandfunk Kultur skandalisiert die Literaturförderung, heißt es da, was ganz sicher nicht die Absicht des Teams war. Wie ist Ihr Eindruck?
Ich habe schon den Eindruck, dass man sich da ein bisschen freudvoll dran leckt, dass man in der Datenmenge eben einzelne Dinge gefunden hat, auf die man zeigen kann. Und dann will es sozusagen die Aufmerksamkeitsökonomie, dass man auf die dann ganz besonders laut und grell und hell deutet. Ich habe das Gefühl, da will man auch ein bisschen Randale machen, die mir aus der Datenlage her tatsächlich nicht so gegeben scheint.
Reaktionen des Hansa-Verlegers Jo Lendle auf die Recherchen von Deutschlandfunk Kultur zu den Corona-Soforthilfen für die Literaturbranche. Eine Personalie noch. Am 1. Mai tritt die Kulturmanagerin Lavinia Frey ihr Amt als Leiterin des Internationalen Literaturfestivals Berlin an. Nach dem Rücktritt des langjährigen Leiters Ulrich Schreiber will die Peter-Weiß-Stiftung für Kunst und Politik als Trägerverein zusammen mit Lavinia Frey eine kuratorische Neuausrichtung vornehmen. Was das genau heißen mag, wird sich 2024 zeigen. Das Programm für dieses Jahr ist weitgehend von Schreiber und dem Team geplant. Keine Personalie, sondern ein Programmhinweis. Lukas Bärfuß, den kennt man zum einen als Essayisten, der in seinem Schweizer Heimatland immer wieder entschieden gesellschaftspolitische Entwicklungen kritisiert. Zum anderen ist Bärfuß als Autor von Theaterstücken und Romanen bekannt. Heute Abend stellt Lukas Bärfuß in der Lesezeit seinen jüngsten Roman vor, Die krume Brot. Darin geht es um eine alleinerziehende Mutter in der Schweiz der 70er Jahre und auch um das lange Nachwirken von Migrationserfahrungen. Über 3 Generationen hinweg erzählt Bärfuß vom erzwungenen Wechselspiel von individuellen Lebensläufen und gesellschaftspolitischen Konstellationen. Hören wir Lukas Bärfuß zum autobiografischen Hintergrund seines Romans »Die krume Brot«.
Es ist eigentlich verrückt, weil ich glaube, das ist mein erster Prosatext in der 3. Person. Und es ist von den Figuren her und von der Konstellation wahrscheinlich das Buch, das äußerlich am wenigsten mit mir zu tun hat. Innerlich, biografisch bin ich mit keinem anderen Buch so tief verbunden, weil meine Mutter in weiten Teilen Züge von dieser Frau trägt. Also der Kampf um das eigene Kind und die Situation einer alleinerziehenden Mutter in der Schweiz der 70er Jahre. Die Armut, die wir sehr gekannt haben, das ist mir alles sehr, sehr nahe. Und da konnte ich wirklich aus einem viel zu reichen Erfahrungsschatz schöpfen.
Das sagt Lukas Bärfuß über seine Arbeit am neuen Roman »Die krume Brot«. Das ganze Gespräch mit dem Autor und eine Lesung aus dem Roman können Sie heute ab 20.30 Uhr in der Lesezeit hören. Ab morgen sendet der Büchermarkt täglich von der Leipziger Buchmesse. Das Thema meiner Kollegin Maike Albart ist morgen »Übersetzen in Zeiten politischer Umbrüche«. Jetzt gleich im Anschluss geht es in Forschung aktuell unter anderem um die DINA-Studie zu Diversität von Insekten. Für den Büchermarkt verabschiedet sich Dina Netz ja tatsächlich. Einen guten Abend.